Ja, Mensch, ihr seid ja weit weg. Ihr wisst ja, ich kann so Dinger selten gebrauchen hier. Ich komme mal ein bisschen näher. Ja, moin, moin. Ja, das hört sich ja heimisch an hier. Hat mal jemand gesagt, ach, moin reicht, red nicht so viel. Moin, moin, das ist ein bisschen, da geht man ja hier schon als geschwätzig, nicht wahr? Ja. Lob und Dank. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns segnen willst, dass du uns weiterbringen willst nach vorne, Herr. Und darum wollen wir dich bitten, Herr Jesus. Rede du in unsere Herzen, schenk du uns Gnade, Herr. Wir brauchen mehr Gnade von dir, wir brauchen mehr von dir. Und ich danke dir, dass du alle Zeit bereit bist, uns über Weihnachten hinaus zu beschenken. Amen. Ja, ich habe euch ein Bildchen mitgebracht. Ich wusste nicht, ob ihr Beamer habt. Ihr habt Beamer. Mensch, das ist ja hochmodern. Dann bringe ich euch nächstes Mal vielleicht Bilder mit. Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Oh, Mensch, das ist ja sehr christlich. Woher weißt du das? Du bist eine Frau. Ach so. Ja, ach, bei Aldi. Ich bin nur ein Mann, ich kenne mich da nicht so aus. Ihr Männer, hättet ihr es gewusst? Ja? Uli hätt's gewusst. Also, ich glaube es ja nicht. Naja, auf jeden Fall, das ist tatsächlich eine Christrose. Und da ist schon der Name, wie? Lenzrose, weiß ich nicht. Also man nennt sie Schneerose oder Christrose oder tatsächlich Weihnachtsrose. Ist das nicht schön? Ja. Und wer findet sie einigermaßen hübsch? Doch, ne? Kann man sich auch hinstellen. Ja. Gut, was wisst ihr denn noch über die Christrose? Außer, dass sie einen guten Namen hat, den richtigen Namen. Ha? Ja. Ja. Was wisst ihr noch über die Christrose, Weihnachtsrose? Aha. Ja, sollte man alles wissen. Aber es gibt eine entscheidende Sache, die ist hochinteressant bei der Christrose, die denkt man gar nicht. Die Christrose kann das, was wir auf diesen Fotos sehen. Erkennt ihr ihn? Den ersten? Das ist der Globo. Ja, der sieht, der hat ja tolle Gesichter, nicht? Und der da drunter, wie würdet ihr seine Gefühlswelt gerade beschreiben? Bissig. Dem geht's gerade nicht so gut. Und da unter, was sehen wir da? Was könnte das? Und was hat die in der Hand? Die Hand? Wahrscheinlich eine Tomate, ein Stressball oder ein Herz. Hält es zusammen. Und ein Bild habe ich noch. Also ich habe noch eins, das ist aber dann ganz anders. Kennt ihr diese? Dieses Pärchen? Wolf, genau. Ehepaar Wolf, die jetzt mittlerweile wieder zusammen sind. Das war in der Krisenzeit, als die Medien unseren damaligen Bundespräsidenten fertig gemacht haben sich entschieden, ihn fertig zu machen, wegen ein paar hundert Euro. Und er ist ja dann auch freigesprochen worden. Aber das sei mal nur dahingestellt. Die Frau hat hier nicht sehr positiv geguckt. So, und was hat das alles mit der Christrose zu tun, fragst du dich? Was will er denn jetzt? Ich sag's dir. Denn ein was, weiß ich nicht, ob ihr von der Christrose wisst. Die Christrose hat den richtigen Namen, hat ein gutes Aussehen, aber sie hat einen falschen Inhalt. Die ist giftig. Um nicht zu sagen hochgiftig. Ja? Das muss ich euch mal vorlesen. Die Pflanze ist vor allem durch Inhaltsstoffe wie Saponine und Protoanemonin stark giftig. In der Gattung Helleborus kommen starke Herzgifte hinzu. Helleborin und insbesondere das stark herzwirksame Steroid-Saponin Helebrin, das ähnlich wie die Herzglykoside der Gattung Fingerhüte digitalis verwendet werden kann. Alle Pflanzenteile sind giftig. Lass deine Katze nicht da dran knabbern.
Die stärkste Hyleburin-Konzentration findet sich im Wurzelstock. Hochinteressant. Eine hübsche Blume, der richtige Name, der falsche Inhalt. Dazu passend Gottes Wort aus Hebräer 12, die Verse 14 bis 16. Da heißt es, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsproß und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Soweit Gottes hochheiliges Wort. Ich habe ein was heute auf dem Herzen, und das ist über diesen Punkt zu sprechen. Wenn es äußerlich stimmt, aber innerlich zu viel Gift in der Wurzel steckt, nicht wahr? Über raus aus der Bitterkeit möchte ich heute Morgen sprechen. Ein Thema, Verzeihung, das uns Christen auch immer wieder tangiert. Na, was ist denn das? Ja, gerne. Das uns Christen immer wieder tangiert, weil wir in einer Gemeinschaft leben, aber weil wir auch in dieser Welt leben und weil wir auch einerseits selber herausgefordert werden, in unseren Beziehungen nicht Bitterkeit aufziehen zu lassen, aber weil wir auch mit Menschen, mit vielen Menschen in Kontakt kommen, denen es doch so geht. Wir sind ja diejenigen, die von Gott Vergebung bekommen haben für alle Sünden. Gott hat dir jede Sünde vergeben in deinem Leben. Ist das nicht fantastisch? Einfach nur, weil du gesagt hast, bitte Herr, vergib mir jede meiner Sünden. Und Gott hat gesagt, 1. Johannes 1, Vers 9, ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, sodass er uns jede Ungerechtigkeit vergibt. Halleluja. Und dazu steht er. Gott steht immer zu seinem Wort. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er steht immer zu seinem Wort. So, habe letztens einem Bruder gesagt, der wollte Heilung haben und Heilungsgebet. Und dann sagt er, ja, und ich habe auch schon jetzt die Tage überlegt, woran es liegen könnte, dass Gott mich nicht heilt, so ungefähr. Er hat es eher indirekt erwähnt. Aber ich habe gesagt, Moment, wir beten jetzt, aber du suchst nicht in deiner Vergangenheit, wo noch Sünde da ist. Denn die Bibel sagt nicht, du wirst geheilt, wenn da keine Sünde da ist, sondern Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Ne? Jesus hat nicht in jeder Situation gesagt, du musst erstmal dein Leben aufarbeiten. Was anderes ist es, sich zu bekehren, sich hinzuwenden und so weiter. Und es gibt auch Situationen, wo Sünde daran schuld ist, dass wir nicht geheilt werden. Das müssen wir erkennen, nicht? Jakobus sagt, bekennt einander eure Sünden und es wird besser mit euch werden, nicht wahr? Aber generell kann Gott heilen, ohne dass wir jetzt gucken, ist da noch irgendetwas, was ich noch in Ordnung bringen müsste. Weil dahinter liegt ja ein anderer Gedanke, da geht es nicht um echte, reale Schuld, weil das macht der Geist Gottes dir schon klar. Sondern es geht eher darum, ich muss etwas tun, damit Gott mich heilt. Ich muss richtig rein sein. Die Reinigung reicht nicht aus, sodass ich etwas suchen muss und möglichst viel finden muss, damit Gott mich endlich heilt oder mich segnet oder meine Familie segnet, mein Leben als Christ segnet. Nur damit kommen wir unter ein Gesetz, unter ein Joch. Wir kommen in eine Unfreiheit hinein und der Geist des Herrn sagt, hier ist Freiheit. Also wo Gottes Geist ist, ist Freiheit. Da ist nicht eine Unfreiheit. Und das Witzige ist es eigentlich nicht, sondern das Dramatische ist, ja, es ist ein Teufelskreis. Wenn ich mehr Sünde suche, dann werde ich immer mehr finden. Und das Problem ist, du wirst nie so gut sein, dass Gott dich segnen kann. Das ist der Gedanke. Wenn wirklich Sünde vorhanden ist, dann lass sie dir vergeben und dann geh zu Gott und alles ist schön. Aber wenn wir ständig auf der Suche sind nach irgendeiner Unreinheit in unserem Leben, die Gott uns wegnehmen müsste, dann würde ich eher sagen, korrigiere dein Gottesbild. Tu Buße darüber, dass du ein falsches Gottesbild hast, sondern schau dir die Freundlichkeit des Herrn an. Meine Sommerbotschaft, nicht? Wenn ihr euch erinnert. Das ist der Herr. Ja, er freut sich, wenn er dich sieht. Ja, er jauchzt, wenn er dich sieht. Ja? Er schaut dich an, er sieht Christel morgens und sagt, boah, wow, Christel, yeah. Heute geht was mit Christel und dem Heiligen Geist. Menschen, die Christel Döge begegnen, werden gesegnet, weil sie ein Kind Gottes ist. Ja, so, also da ist die Frage, welches Gottesbild habe ich? Wenn wirklich Sünde in meinem Leben ist, dann lasse ich sie mir vergeben und gut ist. Nicht? Einmal habe ich mit einer Sünde meinerseits gekämpft und dann hat Gott gesprochen und hat gesagt, du, jetzt bekenn endlich deine Sünde und geh weiter. So, aber ganz nett und freundlich hat er es gesagt. So nach der Weise, jetzt mach nicht so ein Drama daraus, so schlimm bist du jetzt auch nicht. Ne? Hättest du wohl gerne, ja? Hättest wohl gerne mehr Aufmerksamkeit von mir. Nee, jetzt geh weiter, ja? hör auf zu jammern und geh weiter, hat er gesagt. Lass dich nicht stören wegen Sünde. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, eine frohe Kunde, das Freiheit bringt. Und wenn ich Christ bin und ständig auf der Suche nach Sünde bin, dann bin ich jedenfalls nicht ein evangelischer Christ. Dann bin ich kein Bibelchrist, weil die Bibel sagt, zur Freiheit hat Christus euch frei gemacht. Lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft aufdrücken. So, wenn ich Christ bin, dann lebe ich nicht unter einem Joch. Ich muss auch nicht darüber nachdenken, warum gibt es noch keine Erweckung in Deutschland? Wahrscheinlich müssen wir noch irgendwelche Vorvätersünden bekennen und so weiter. Ich finde diese Lehre nicht in der Bibel. Ja, ich habe mir mal, das war hier in dieser Gemeinde in der Gebetsrunde, da haben wir über Erweckung gesprochen. Und was fehlt? Da war Eckart noch hier in der Gemeinde. Was fehlt nur in Deutschland, dass es keine Erweckung gibt? Und Nico wusste Bescheid. Ich wusste es. Ich hätte es eigentlich euch allen bekennen sollen damals. Ich bekenne es jetzt. Es gibt keine Erweckung in Deutschland, weil ich nicht genug gebetet habe. Ich habe nämlich nur 2 bis 3 Stunden am Tag gebetet. Damals. Ja, ja. Ich war doch heilig. Heute bete ich weniger am Tag. Aber ich bin immer mit Gott verbunden. Weil der Geist des Herrn führt uns immer in die Weite und in die Freiheit hinein. Nie in eine Enge, wenn wir wirklich mit Gott unterwegs sind. Und so viele Kinder Gottes kennen den Geist des Herrn nicht. Weil du wirst nicht instabiler, sondern stabiler, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und ich habe mich gegrämt vor dem Herrn, habe gesagt, Herr, ich bin schuld, nur ich. Ja, wie arrogant, oder? Wie stolz. So viel Stolz in einem jungen Mann. Ja, wenn es an dir liegt, dass es keine Erweckung in Deutschland gibt, du, da hat der Herr aber, also da muss er eine Armkasse aufmachen, ne? Oh, meine Güte. Ja, wenn es an uns liegt hier, an uns Haufen hier, na, du, da hat er doch schon, da ist er doch schon ein bisschen stärker als wir. Und dann sprach Gott. Er hat gesagt, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich dachte, das habe ich doch schon mal gelesen. Ich kannte mich ja aus im Wort Gottes, kognitiv. Römer 8, Vers 1. Ich dachte, das kenne ich, das Wort. 150 Mal gelesen. Ich habe ja das Neue Testament rauf und runter gelesen. Aber dieses Wort sprach nie zu mir. Es griff nie nach mir, weil ich dafür noch nicht offen war. Aber nun hat Gott es in mein Leben gelegt und von da an wusste ich, nö, ich glaube, es liegt gar nicht an mir. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn Verdammnis in dein Leben sprechen will oder auf deinem Leben ist, dann sage ich dir, das ist nicht von Gott, es ist nicht von Jesus Christus, es ist vom Teufel. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du weißt, ich habe mein Leben Gott gegeben, dann glaube, dass Gott dieses Gebet schon längst genommen hat. Und zwar bis du stirbst, bis zu deinem Tode, wird er sagen, ja, ich jubel über dich. Wow, die Franzi hat ja gesagt zu mir. Manometer. Darüber jubelt er jeden Tag. Zusammen mit den Engeln. Die haben da eine gute Zeit. Steht ja, ne? Wisst ihr, ihr seid doch Bibelfest, oder? Die Engel freuen sich im Himmel über jeden, der ja sagt zu Jesus. Die machen ja. Yeah. Ich habe letztens gesprochen in meiner Gemeinde darüber, dass die Bibel, ich sag's mal so, wie hat Jesus Lobpreis gemacht? Wisst ihr es? Wie hat Jesus angebetet? Jesu Lobpreis war eher afrikanisch denn deutsch. Jesus hat nicht gesagt, oh Herr, würdig bist du, aber ich nicht, gesegnet seist du. Sondern Jesus hat es eher afrikanisch gemacht. Da steht, in dieser Stunde jubelte Jesus hüpfend vor Freude im Heiligen Geist. Gefühle sind vom Herrn. Gefühle in Gottesdiensten sind vom Herrn. Sie sind nicht nur vom Herrn, sie sind vom Herrn gewollt. Denn das Herz ist Wille, Verstand und Gefühl in der Bibel. Das biblische Herzdenken, biblische Lehre ist, das Herz ist Wille, Verstand und Gefühl. Und von ganzem Herzen sollen wir Gott lieben. Das heißt, auch mit unserer Gefühlswelt. Und die Gefühlswelt, wenn da Verdammnisgefühle drin sind, dann sagen wir, oh Mann, oh ja, jetzt spricht er über Bitterkeit im Herzen und ich bin gemeint. Ich bin der letzte Schlack, sagt man da, wo ich jetzt bin. Dösbaddel. Ja, Dösbaddel. Ich bin der allerletzte. Aber wenn wir vor Gott sind, dann werden wir wissen, dass wir vor Gott auch gereinigt worden sind. Und wir werden das nehmen. Wir nehmen das. Ich bin zur Freiheit berufen. Ich bin nicht unter Verdammnis, sondern im Namen Jesu sage ich Nein dazu. Und ich sage, der Herr jubelt über mich. Der Herr freut sich über mich. Der Herr ist mit mir an diesem Tag. Ich fühle mich gerade wie ein Hempfli-Bempfli. Aber der Herr ist hier. Der Geist des Herrn ist auf mir, steht da in der Bibel. Wir sind der Bibel fest. Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch, sagt Petrus. Und der ruht auch auf dir, wenn du dich nicht so fühlst. Der ruht auch auf dir, wenn du komisch guckst, morgens im Spiegel. Der ruht auch auf dir, wenn deine Kinder beim Essen sitzen und alles wieder rauskommt oder so. Ja, ist letztens Jonathan passiert, da kam alles raus und er wusste auch nicht, was los ist und so, und es roch auch nicht gut, ja. Aber wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Sofort mit Halleluja zu handeln. Die Christrose, das ist eine, die beschäftigt uns. Der verborgene Teil dieser Pflanze ist der giftigste Teil, ist hochgradig giftig, nämlich die Wurzel. Und Gott, der braucht es nicht, sondern wir brauchen es, dass wir von Gott eine Wurzelbehandlung bekommen. Dass wir darauf achten, wie sieht es in meiner Wurzel, in meinem innersten Menschen aus? Bin ich da in einer inneren Freiheit Menschen gegenüber? Kann ich Menschen in die Augen schauen, jedem Menschen? Wenn ich so über meine Vergangenheit nachdenke oder über meine Zukunft, bin ich da in einer Freiheit drin? Und wenn nicht, dann sollte es mein Herzensanliegen sein, weil es Gottes Herzensanliegen ist, dass ich in die Freiheit komme. Ja, denn wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Es ist Gottes Herzensanliegen, dass wir Kinder Gottes frei sind und nicht unter Knechtschaft. Und dann können wir andere Menschen davon überzeugen, dass Jesus der beste Weg ist. Amen.
Amen.
Wenn wir an einen Garten denken, die Pflanze Christrose ist vielleicht in einem Garten und an einen Garten und denken darüber nach, wenn ich einen Garten habe, wer hat einen Garten von euch? Ein paar. Wenn du da eine Sommersaison über nichts tust in deinem Garten, was geschieht? Sieht es schön aus? Würdest du mich zum Essen einladen, in deinem Garten zu sitzen? Trotzdem, okay. Wenn du das 2 Jahre nicht pflegst, den Garten, würdest du mich dann einladen? Ja, die Sense mitbringen, ja. Genau. Dann kommen ein paar Brüder und machen Sense. Also, ein Garten will gepflegt werden, will bebaut werden, will begrünt werden und so weiter und will eben, er braucht Pflege und er braucht ständige Pflege. Und wenn wir ein halbes Jahr in dem Garten unseres Herzens nichts tun und ihn nicht pflegen, dann wird es schon genug Unkraut geben in unserem Herzen, das die Schönheit minimiert. Dass, wenn es jemand sehen würde, wir sagen würden, ach, na ja, weißt du, ich bin halt nicht dazu gekommen, ich hatte so viel zu tun und so, wir suchen dann schon Ausreden. Ja, wenn es im Garten nicht so hübsch ist, wenn wir jemanden einladen und es ist im Haus, in der Wohnung nicht so schön, dann sagen wir, ach ja, und ach, die Kinder und so, weißt du, ja. aber wie ist es mit dem Garten unseres Herzens? Blüht da vielleicht eine Christrose und daneben ein Haufen Unrat? Ich meine, die Christrose sieht ja wenigstens brauchbar aus. Die sieht ja wenigstens hübsch aus und hat den richtigen Namen. Aber inwendig sollte man sie nicht anpassen. So, in unserem Garten machen wir sauber und in dem Garten unseres Herzens braucht es auch eine ständige, eine tägliche Pflege. Hebräer spricht auch von der uns so leicht umstrickenden Sünde. Die Sünde macht es dir leicht. Wenn du Jesus leben willst, dann wird es dich herausfordern. Wenn dich die Botschaft herausfordert, dann hab ich entweder nicht die Bibel gepredigt oder das ist auch ganz gut mal. Ja? Aber Gott fordert uns heraus. Es ist herausfordernd, mit Gott zu leben. Und wenn es einfach ist, die Bibel sagt, einfach ist es, sich von Sünde umstricken zu lassen. Einfach ist es, den leichten Weg zu gehen, den viele gehen. Mitzureden, mit schlecht zu reden und so weiter. Mit zu lästern zum Beispiel. Weiß nicht, ich hab mich mal mit jemandem getroffen und der wusste alles, was in seiner Gemeinde schlecht war. Und ich kannte die Gemeinde. Und er wusste aber alles, vor allem Dinge, die er eigentlich nicht wissen konnte. Also das ist ja auch witzig, ne? Das kenne ich auch. Kennst du das auch? Also manche Leute wissen mehr von mir als ich. Die wissen Dinge, die sind nie geschehen, ja? Und dann erfahre ich das zwischendurch mal irgendwo. Ich sage, ach wirklich, so war das. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ist aber lustig, wenn du dann Leute darauf ansprichst, dann merkt man die Unfreiheit. Wenn du Dinge vor einer Person nicht sagen kannst, die du aber sagen kannst, wenn sie nicht da ist, dann könnte es sein, dass du gerade sündigst. Ja? Oder wenn wir Dinge beim Kaffeekränzchen sagen können, aber dann nicht, wenn wir über eine Person gesprochen haben, dann kann es sein, dass du gerade gesündigt hast. Weil wir müssen in unseren Beziehungen ja klar sein. Wir haben die Herausforderung, authentisch zu sein. Ja? Was ich genauso auch guten Herzens ins Gesicht sagen. Weil wir sind doch zum Segen berufen. Wir segnen doch nur. Wir haben doch nur segensreiche Worte. Was interessiert uns irgendein Klatsch und Tratsch? Wir haben viel zu viel zu tun als Christen. Wir müssen eine Welt retten. Ganz Lauenburg, da sind noch ein paar tausend. Da fehlen hier noch ein paar. Ja? Und wenn wir auftragsorientiert sind, dann haben wir eigentlich nicht so die Zeit. Auf jeden Fall, dieser Bruder, der hat so viel geredet und irgendwie habe ich gemerkt, wir wurden nicht mehr richtig so warm miteinander. Und das war dann auch das letzte Gespräch, was wir hatten. Weil wir hatten, es war unangenehm, nur zu hören, was nicht gut ist. Es ist nicht angenehm. Es ist unangenehm. Sag Gott nicht nur, was nicht gut ist und was dir nicht gefällt. Ich glaube, dass es Gott mit der Zeit unangenehm ist. Das können wir gut. Wir sind deutsche Christen. Das können wir gut. Auch wenn wir uns bekehrt haben, bleiben wir doch in unserer Mentalität deutsch. Und die Herausforderung Gottes ist es doch, und das ist ja Gottes Sache, unsere Sache ist es eigentlich nur offen zu sein, dass er uns in die Freiheit der Kinder Gottes hineinführt. Mehr und mehr. Und die Freiheit der Kinder Gottes hat viel mit unseren Worten zu tun. Jakobus sagt, wer seine Worte nicht im Griff hat, der hat seinen ganzen Menschen nicht im Griff. Weil der Mensch ist immer ganzheitlich. Die Bibel denkt ganzheitlich. Wenn ich so denke, dann lebe ich auch so. Wenn ich so rede, dann lebe ich auch so. So wie du redest, so lebst du. So ist es. Und wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Das, was du sprichst, das ist das, was in deinem Herzen ist, womit das Herz voll ist. Und da können wir überlegen, was ist in unserem Herzen drin? Was kommt da automatisch raus? Wo musst du gar nicht nachdenken und zack, ist es ausgesprochen. Und ist es Segen oder ist es Fluch? Und Gott möchte, dass wir sind gesegnete Menschen und er möchte, dass wir Segen weiterbringen. Dass wir Segen aussprechen. Und das können wir auch im Gebet vor dem Herrn machen. Die eine Seite ist zu sagen, Herr, das ist die Problemlage. Und die andere Seite ist, der Psalmist, die Psalmisten sind von den Problemen, die sie ganz klar angesprochen haben, ist auch gut, ist wichtig. Sind sie aber immer in den Lobpreis, in die Anbetung gekommen, sind sie immer ins Gebet vor dem Herrn gegangen und haben gesagt, der David zum Beispiel, und ich suchte im Tempel und schaute aus nach dir. Eben hat er noch von seinem Problem geredet. Aber jetzt sucht er plötzlich im Tempel und er sucht den Herrn. Wo ist der Geist Gottes hier in diesem Problem? Ich habe eine Not und die habe ich ja. Warum? Weil Gott mich segnen will. Du hast Probleme und Ängste und Nöte und Unsicherheiten. Warum? Weil Gott, der Herr, dich segnen will. Er möchte, dass du erkennst, wie gut er ist, wie freundlich er ist und wie stark er ist in deiner Mitte. Ein starker Held, habe ich im Sommer gepredigt. Er ist ein starker Held und er möchte, dass du das siehst. Er möchte, dass du das erkennst. Dass wir diese Erfahrung mit ihm sammeln. Gott hat vor ein paar Jahren zu mir gesagt, er wird das Zeugnis meines Lebens vergrößern. Und das Tolle ist, jetzt fängt er an, ein großes Zeugnis zu machen, weil es richtig schwierig gerade ist. Halleluja! Es ist richtig eine große Mauer vor mir. Und warum ist sie da? Weil Gott sich verherrlichen will. Weil Gott zeigen will, dass er was kann. Damit ich lerne, ihm zu vertrauen. Die Probleme in deinem Leben sind da, damit du gesegnet bist und damit du lernst, wie gütig und freundlich der Herr ist. Nicht, damit du glaubst, der Herr ist nicht mehr da, der Herr meint es nicht gut mit mir. Nein, der Herr will deinen Glauben stärken. Und wenn du dranbleibst mit Gott, das Ding im Gebet bewegst und Menschen segnest, dich selber segnest, sagst, ich bin vom Herrn gesegnet, dann wirst du sehen, was der Herr verheißt. Nur Güte und Freundliches wird dir folgen alle Tage deines Lebens. Die Gnade des Herrn wird nicht von dir weichen. Die Gnade des Herrn, sagt Herr Hebräer, weicht nur dann, wenn wir nicht aufpassen, was mit unserer Wurzel ist, was mit unserem Herzen ist. Dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Und das ist ja das Krasse. Ein Mensch ist negativ und was passiert? Alle gehen mit oder viele zumindest gehen mit. Oft gehen nicht alle mit, aber viele. Auch innerhalb einer Gruppe. Einer steht auf und die eigentlich das nicht so sehen, die denken, ja, wahrscheinlich bin ich hier der Einzige, der das nicht so sieht. Da halte ich lieber meinen Mund. Aber was wäre, wenn wir unseren Christenmann und unsere Christenfrau stünden und aufstehen und sagen, du, hier hat Fluch nichts verloren. Ich möchte, dass wir uns segnen. Und ich segne auch dich, du Negativreder. Ich segne auch dich, du Lügner. Es gibt Menschen, die lügen. Und unsere Aufgabe ist es, sie zu behandeln wie Heiden und Zöllner, sagt Jesus. Die behandeln wie Heiden und Zöllner. Auch wenn sie fromm reden. Wir laden sie ein zum Essen. Wir sammeln feurige Kohlen auf ihrem Haupt. Wir segnen Menschen. So wie Jesus sich hat küssen lassen von Judas ausgerechnet. Seit Jahren geht mir das nicht aus dem Kopf. Von Judas. Er hat Judas in seine Mitte eingeladen, wohlwissend, wen er da einlädt, unter seine 12 Jünger. Einen Betrüger, einen Lügner, einen Heuchler. Und dem gibt er auch noch die Kasse. Jesus, da stimmt doch was nicht in deinem Laden. Was denn das für eine Gemeinde? Was denn das für ein Hauskreis? Was ist denn das für ein Leiter? Das ist kein starker Leiter. Den kannst du vergessen. Der das noch nicht mal prophetisch geblickt. Ein Leiter muss geisterfüllt sein. Der muss wissen, was er für Leute hat. Stimmt? Jesus, also ich weiß nicht, ob ich dich ordinieren würde zum Pastor. Und dann guck dir mal deinen Haufen an hier. Den willst du zum Präses machen, den Petrus? wo du gesagt hast, weiche hinter mich, Satan, so einen. Da hast du ihn sogar noch zurechtweisen müssen. Und dann ist er gefallen im Wasser, in der Elbe ist er gefallen. Zuerst steht er da und macht den Großen und so. Und plötzlich ist er gefallen. Hast du mitgekriegt, er ist gefallen. Und alle sagen, ja, der ist gefallen. Und Jesus hat ihn Satan genannt. Satan, hast du es mitgekriegt? Ich habe selber gehört. Und der will jetzt predigen und beten und gepriesen sein. Doch, also, wer sagt denn das? Der Herr. Der Herr denkt doch nur an die Heiligen. An die Reinen, an die Ultrareinen. Denkt der Herr. Ja, also denkt er nur an sich, oder wie? Es gibt nur einen Ultrareinen und Heiligen, das ist der Herr. Und wir alle anderen sind Schlacks, wie habe ich das noch norddeutsch übertragen? Dösbattel. Wir sind Dösbattel vor dem Herrn. Glauben wir mal nicht nach 20, 30, 40 Jahren, dass wir keine Dösbattel mehr sind vor dem Herrn. Wenn wir zu stolz werden, dann müssen wir sagen, Herr, ich bin ein Dösbattel vor dir. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Hilfe. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich den Himmel erreiche. Paulus sagt, ich bin immer noch dabei, den Himmel zu erreichen. Und ich will es mit bester Belohnung erreichen, den Himmel. Aber gerade an diesem Punkt sagt Jesus, wenn ihr nicht vergebt, dann wird der Vater im Himmel eure Sünden auch nicht vergeben. Das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn wir Gnade bekommen von Gott und selber nicht bereit sind, gnädig zu leben, Gnade weiterzugeben, dann sagt der Herr, oh, da kann ich jetzt gerade nicht jubeln. Nee, da ist mir gar nicht danach. Gott ist ja immer authentisch. Ja? Der ist ja immer authentisch. Der ist ja keine Christhose. Der sagt also, boah, ne. Die Bibel sagt sogar, das Gebet eines Gerechten kann Gott ein Greuel werden, wenn wir unaufrichtig sind, wenn wir lügnerisch sind, wenn wir heuchlerisch sind, wenn wir innerlich es nicht gut meinen. Wenn ich bete und ich meine es nicht gut, dann würde der Herr nicht hören. Steht in der Bibel. Segne deine Feinde, segne die euch fluchen. Das ist eine fantastische geistliche Übung. Das ist Christsein live und praktisch. Das Krasse ist, durch eine Person können viele verunreinigt werden, wenn man nicht aufpasst. Und darum sollten wir reife, stabile Christen werden, die auch lernen, einfach ständig sollten wir wachsam sein. Seid wachsam, sagt Petrus auch. Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der Teufel ist ständig auf der Suche und guckt, na, wer ist denn gerade hier, den ich verschlingen kann? Und wenn irgendwo eine kleine Öffnung deines Herzens offen ist für den Teufel, dann kommt er. Das wäre hart, wenn wir viel mehr auf. Kinder haben. Enkelkinder. Kollegen. Geschwister. Wenn du Geschwister hast im Glauben, sei wachsam. Was da alles passieren kann, du. Aber der Herr ist gnädig. Der Herr ist gut. Wir sind aufgerufen, Jäger des Friedens zu sein. Wir sollen dem Frieden nachjagen mit jedermann. Mit jedem im Frieden leben. Das ist Gnade vor dem Herrn, wirklich. Wenn du weißt, Menschen sind meines Erachtens ungerecht und ich werde gerecht bleiben. Ich mache meine Gerechtigkeit nicht von den Umständen und nicht von Menschen abhängig, sondern von Gott, dem Herrn. Gott, der Herr, sagt, ich soll so handeln und ich werde segnen. Damit zeigen wir einen guten christlichen Charakter. Wenn wir nicht von den Umständen unsere Treue, unsere Güte, unser Gebet abhängig machen unsere Großzügigkeit, ob wir Menschen segnen oder nicht. Jesus hat sich küssen lassen von Judas. Jesus hat ihn eingesetzt, hat ihm eine Chance gegeben, 3,5 Jahre lang hat er ihm jeden Tag die Chance gegeben, auf dem richtigen Weg zu sein. Und der war bei den richtigen, bei den Jesus-Gottesdiensten, wo die Kraft floss. Der hat alles miterlebt. Aber es hat sein Herz nicht erreicht. Und auch das kann sein, dass es unser Herz nicht erreicht. Was war denn das Problem mit Esau, der hier angesprochen wird? Esau tat doch Buße. Der hat doch geweint, bitterlich. Ja, was war denn? Stell dir mal vor, hier Predigt, Aufruf und dann kommt einer auf die Knie, heult. Wir sagen, yes, yes, strike. Nö, müssen genau hingucken. Esau tat äußerlich Buße, beziehungsweise er wollte den Segen haben. Sei vorsichtig, wenn du selber merkst, ich will den Segen haben, aber nicht den Segenspender. Der Segenspender hat Esau gar nicht interessiert. Er wollte nur das Erstgeburtsrecht haben, das er wegen Essen verkauft hat. Gott hat ihn gar nicht interessiert. Der Segensspender hat ihn nicht interessiert. Esau wollte nur den äußeren Segen haben. Ich will, dass es mir gut geht. Jesus hat gesagt, es wurden 10 geheilt, 9 sind weggeblieben, einer kam zurück. Es waren 9 Esaus. Die haben den Segen genommen und gesagt, was interessiert uns Jesus? Einer kam zurück, das war der Isaak. Der Jakob war das. So, das heißt also nicht nur äußerlich Buße tun, ganzem Herzen. Sagen, ich segne mit ganzem Herzen sage ich, ich entlasse dir die Schuld. Denn Vergebung ist ja, das ist wirklich das Unfairste, was es in dieser Welt gibt, ist Vergebung. Es ist absolut ungerecht und nicht gerechtfertigt. Weil Vergebung heißt, du hast dich schuldig gemacht und ich sage, es ist okay. Also okay ist es nicht, ich lasse es aber los. Ich kann sagen, du hast gegen mich gesündigt, aber ich erlasse dir diese Schuld. Das kannst du jetzt mit dem Herrn klären, du kannst es auch gerne mit mir klären, wenn du nicht willst, ist auch okay. Ich werde mein Herz nicht verunreinigen gegen dir. Nein, nein, nein. Denn ich habe ja noch was zu tun in dieser Welt. Und mein Auftrag lautet nicht, mich zu streiten. Mein Auftrag lautet, den Willen des Herrn tun. Menschen zu Jesus führen. Heilig leben. Geschwister segnen. Das ist mein Auftrag. Woran merken wir, dass wir nicht so ganz in unserem Inneren klar sind? Wenn wir schnell sehen, was negativ ist. Wie ist unser Blick? Wie ist dein Blick? Siehst du hier zum Beispiel schnell, ach, da ist das Herz runtergefallen, ausgerechnet. Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Nee, ist übrigens auch keine biblische Lehre. Ne? Erlebe ich immer wieder. Also die Zeichen in der Bibel, das waren echte Zeichen. Wenn es hier regnet in Strömen und alles ist nass außer dieses Haus, dann ist das ein Zeichen. Wenn überall in ganz Laumburg alles nass ist außer diesem Haus, dann ist es ein Zeichen. Wenn hier aber gerade ein Herz runterfällt oder so, dann ist es nicht das Zeichen, der Herr hat diese Gemeinde verlassen. Der Herr kann nicht mehr hier sein. Nein, nein, nein. Ja, die Zeichen, die wir oft nehmen, das sind irgendwelche Kleinigkeiten, die ganz normal sind. Ja, oder wenn wir dann sagen, na ja, es sollte wohl so sein. Nö. Wenn ich im Glauben vor Gott lebe, wenn ich ringe im Gebet und sag, Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn, dann wird Gott Segen spenden. Und dann kann ich nicht sagen, naja, der Herr wollte es wohl nicht anders. Sondern ich kann beeinflussen, wie der Herr wirkt. Ihr könnt hier beeinflussen, was mit dieser Gemeinde geschieht, alle zusammen. Ihr beeinflusst es, wenn ihr wirklich glaubt, was ihr betet, wenn ihr miteinander in Reinheit lebt, in Heiligung, ihr nachjagt und auch mit denjenigen, die nicht hier sitzen. Wenn ihr segnet und die Hand reicht allen Lauenburgern, dann wird Gott hier große Dinge tun. Denn Gott hat einen viel wichtigeren Auftrag. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das ist sein Herzschlag. Alles andere ist dem untergeordnet. Wehe uns, wenn wir uns um andere Dinge kümmern als um den Auftrag. Wir haben viel Wichtigeres zu tun. Ja, ich hätte hier noch eine schöne Geschichte von der Corrie ten Boom, die ist aber vielleicht ein bisschen zu lang. Vielleicht kennt ihr sie, viele, wie die Corrie ten Boom nach dem Zweiten Weltkrieg dann Vorträge über Vergebung und Versöhnung hielt. Und selber ist ihre Schwester Betsy umgekommen im Konzentrationslager. Und dann kommt einer der Peiniger, der NS-Leute auf sie zu, ein SS-Mann. Und die erkennt ihn sofort. Der kommt auf sie zu nach dem Vortrag und sie hat über Versöhnung und Vergebung gesprochen. Oh shit. Und er kommt. Und sie denkt, meine Güte, das ist doch jetzt wohl nicht dein Ernst, Herr. Das kannst du mir nicht antun. Dann sagt sie, ich, die ich gerade herzzerreißend über Vergebung gesprochen hatte, sehe, dass der SS-Mann kommt, der meine Schwester auch mit hat töten lassen. Und sie ja selber Jüdin war, sie das alles erlebt hat. Jetzt kommt er, steht vor mir und sagt, junge Frau, ich bin total berührt von Ihrem Vortrag, fand es klasse. Wissen Sie, ich habe mich schuldig gemacht, ich habe Buße getan vor Gott für meine Sünden, aber es wäre mir so wichtig, das aus Ihrem Munde zu hören. Können Sie mir vergeben und reicht ihr die Hand? Der Herr wird dich herausfordern im Leben. Je nachdem, was du jetzt gleich betest, wird der Herr dich herausfordern. Und sie sagt, es waren nur ein paar Sekunden, aber es kam ihr wie Stunden vor. Und sie hat dann eben nachgedacht, aber hat gesagt, sie hat dann seine Hand genommen und sie sagt, es floss wie ein Strom von Liebe durch sie hindurch. Gott hat sie gesegnet und sie hat ausgesprochen, das ist wichtig, ich vergebe ihnen. Nelson Mandela, der kein Christ war, über ihn, er hat Folgendes gesagt. Er war 27 Jahre politisch gefangen und er sagte zu Bill Clinton, als er noch lebte, oder Bill Clinton erzählt, er erzählte mir, er habe seinen eigenen Unterdrückern vergeben, weil sie ihn sonst zerstört hätten. Mandela sagte mir, sie haben mir alles genommen. Sie haben mir die besten Jahre meines Lebens genommen. Ich sah meine Kinder nicht aufwachsen. Sie haben meine Ehe zerstört. Sie haben mich körperlich und seelisch misshandelt. Sie haben mir alles genommen, außer meiner Seele und meinem Herzen. Das alles würde ich hergeben, wenn ich mich rächen wollte. Man kann auch gute Einstellungen haben, wenn man nicht Christ ist. Bringt einen nicht in den Himmel. Aber diese Haltung ist gut. Wenn ich dazu noch sage, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, dann habe ich den Himmel für mich und kann positiven Einfluss nehmen. Mögen wir Jäger sein nach Frieden und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ja? Und Gott hat dir eine Power gegeben, dass du vergeben kannst, alles, was in deinem Herzen ist, jedes negative und unreine Gefühl verschwinden kann, wenn du das möchtest. Wenn du sagst, Herr, schenk du mir Gnade und schenk du mir Kraft. Ich brauche deine Hilfe. Und jetzt im Namen Jesu sage ich, ich lass los. Vergebung heißt, ich lasse Schuld los. Das ist die richtige Übersetzung. Vergeben heißt, ich lasse los. Ich nimm's nicht wieder. Ich pack mir nicht eine schwere Last auf. Denn Bitterkeit ist eine schwere Last, sagt Hebräer hier. Sondern ich lasse los. Den Packen, den Sack, und alles, was damit auch dranhängt. Und vielleicht hängt in diesem Sack auch gewisse Dinge, die dir Sicherheit bieten, auch Geld und andere Dinge und Ansehen. Aber der Herr wird dich segnen, wenn du das loslässt. Das ist prophetisch. wenn du quasi betrogen worden bist materiell. Das Los und der Herr wird deine Haltung segnen, wird dein Herz segnen. Und er wird dir Güte schenken, auch materiell. Er wird dich versorgen, auch materiell. Das ist, wie gesagt, das macht er nebenbei. Nebenbei. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Und das Schöne ist, mir ist aufgefallen, ich habe letztens drüber gepredigt, Gott ist so großzügig, der hat mir immer mehr gegeben, als ich brauchte. Ich habe immer zu viel gekriegt. Wenn ich Geld brauchte, waren plötzlich 2000 Euro da, 3000 Euro da. Ich sagte, Herr, das ist doch zu viel. Er hat gelächelt. Haha, ja, so bin ich. Ich bin großzügig. Ich habe dich gereinigt, Nico. Ich habe dich genommen. Ich habe dich berufen. Ich bin so großzügig. Ich habe dir jede deiner Sünden vergeben. Ich bin so großzügig. Und weißt du, die 2000 Euro, oder so lächerlich. Das war lächerlich. Christen sind großzügige Menschen. Großzügig im Nehmen von Gott. Da müssen wir großzügig mit uns sein. Alles, was der Herr sagt, das sagen wir auch über uns. Und wir sind großzügig im Weitergeben. Und wir machen nicht gute Vorsätze fürs neue Jahr, sondern wir machen jeden Tag gute Entscheidungen im Heiligen Geist vor dem Herrn. Amen dazu. Ich würde gerne noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass hier bist mit deinem Heiligen Geist und ich danke dir, dass du uns nicht als Waisen zurückgelassen hast, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist gesandt hast auf diese Welt, den Tröster und der Ermutiger, der Parakletos ist der ermutigt, der Ermutigung in unser Leben hineinspricht und hineinwirkt. Herr Jesus, und du siehst, was für Gedanken und für Ängste in uns drin sind in diesem Moment. Und Herr, ich bitte dich, dass du jedem meiner Geschwister in diesem Moment Gnade schenkst. Herr, wirke du an jedem Herzen, Herr, Frieden, der von dir kommt. Und Herr Jesus, ich mache mich eins und ich bitte dich, dass du Wohlstand und auch einfach Wohlgefühl schenkst, dass du Entspannung und Frieden hineinbringst in die Situation. So. Jesus und Herr, ich habe dich gehört, ich habe dich sprechen hören heute Morgen. Und ich lasse los. Wenn du das möchtest, wenn du es wirklich möchtest, dann kannst du es sagen. Herr, schenk du mir Kraft in diesem Moment loszulassen. Herr Jesus, reinige du mein unreines Herz. Bekenne dir, was ich bisher festgehalten habe. Sünden anderer Menschen festgehalten. Eigenes Versagen festgehalten. Und wie es mir zur Last war. Und Herr, ich habe heute verstanden, das soll mich nicht belasten. Ich danke dir, dass du diese Lasten nimmst, Herr, dass du mich gerne nimmst, dass du mir gerne vergibst. Und im Namen Jesu sage ich dir, der Herr vergibt dir. Er hat dir vergeben. Und Herr, ich bitte dich, dass du mir einfach mich segnest, dass ich in deinen Wegen lerne zu laufen, dass ich ein Jünger Jesu bin. Herr, lehre mich, Herr, ein Jünger zu sein. Ich möchte deine Reden hören, noch einfach sehen, wie es ist, wenn du mich führst, wenn du mich lenkst, wenn du mein Leben segnest. Ich danke dir, dass du mich segnest. Und ich bin ein Mensch, der andere segnet. Ich werde andere Menschen segnen mit Worten, mit meinem Zeugnis, mit meinem Leben. Und der Friede des Herrn wird mich begleiten. Der Herr segne dich. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen.